Да здравствует мир между народами.
Todos contra la reacción, todos contra el fascismo.
In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Patria o muerte.
Shanti, shanti, shanti. Peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt. Folge 4. Beobachtet, benutzt, gebrochen. Schicksale aus der Welt der konspirativen Wohnungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimnisvolle Vergangenheit, dem Podcast, der die unsichtbaren Strukturen des DDR-Alltags sichtbar macht oder sichtbar machen will. Mit einem ganz besonderen Fokus auf die konspirativen Wohnungen, kurz die KW des Ministeriums für Staatssicherheit. In den letzten Folgen haben wir uns angeschaut, wie die inoffiziellen Mitarbeiter mit konspirativen Wohnungen, also die IMK, in dieses geheime System eingebunden waren, wer sie genau waren, wie sie angeworben wurden und welche Rolle vor allen Dingen auch ihre Wohnung in diesem Überwachungsstaat gespielt hat. Heute werfen wir einen Blick auf 4 außergewöhnliche Fälle, die zeigen, wie unterschiedlich solche KW, also konspirativen Wohnungen, genutzt wurden. Mal mit dubiosen Persönlichkeiten und mal auch mit tragischen Konsequenzen. Es geht um eine Lehrerin, die erst als Spitzelin, dann als Vermieterin für das MFS gearbeitet hat, um eine Sportgaststätte, in der eine geplante Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit tragisch endete, und um eine Ärztin, die ihren Beruf für persönliche Gelüste ausnutzte, und schließlich auch noch um eine Überwachungszentrale mitten hier im Herzen von Erfurt. Doch zuerst begrüße ich erstmal wie immer unseren Experten für DDR-Geschichte, Marian Herzog. Schön, dass du da bist, Marian.
Hallo, und wie immer, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Marian, wie ich es ja eben gerade schon angedeutet habe, heute wird es wieder jede Menge Informationen geben, viel dichte Informationen, spannende Informationen und stellenweise auch Informationen, die man eigentlich fast gar nicht glauben kann. Wir fangen am besten gleich damit an, von den vielen, vielen Akten, es waren glaube ich rund 500 Akten zu konspirativen Wohnungen, die du ja durchforstet hast, welche war denn für dich besonders bemerkenswert oder die bemerkenswerteste?
Oh ja, da fällt mir eigentlich ein ganz besonders schillerndes Beispiel ein, die IMK Anna Winter, also das ist der Deckname Anna Winter, wir werden hier die ganze Zeit keine Klarnamen verbreiten. Jedenfalls die Anna Winter, das war eine Ärztin bei der BDVP. Die BDVP war die Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. Und bevor ich aber loslege, vielleicht noch ein wichtiger, auf Englisch würde man so sagen, Disclaimer. Also eins vorweg, so etwas wie die Akte, die wir jetzt hier vorstellen, das war wirklich die absolute Ausnahme. Die meisten der KW, konspirativen Wohnungsakten, die waren sehr ordentlich und seriös geführt. Auch wenn es natürlich überall irgendwie Ausreißer mal gab, besonders in den 50er und 60er Jahren, da war die Aktenführung, die konnte schon manchmal einfach, die war einfach nicht so standardisiert. Aber selbst da war das meist irgendwie nachvollziehbar. Aber die Akte von Anna Winter, ja, die hat nun wirklich einiges gesprengt.
Weil jetzt Dokumente gefehlt haben oder warum?
Ja, es fehlten grundlegende Dokumente. Der Beschluss zur Rekrutierung, das Kontaktgespräch, die Aufklärung des Wohnumfeldes, also alles, was eigentlich Standard gewesen wäre. Und dazu war die Akte auch komplett durcheinander. Also normalerweise sind diese Akten ja chronologisch sortiert oder zumindest inhaltlich klar gegliedert. Klar, es gibt immer wieder Ausnahmen. Bei vielen vom MFS schon archivierten Akten waren einige Dokumente wie der Abschlussbericht oftmals nach vorne gezogen. Und gerade bei älteren Akten aus den 50er und 60er Jahren, da waren viele Berichte eigentlich nur so handschriftlich vorhanden. Und die Handschrift einiger Offiziere, also ja, da hat man manchmal echt einfach nur noch die Bögen gesehen und konnte gar nichts mehr auseinanderhalten. Aber nun Anna Winter. Hier war es echt wie ein Puzzle. Man musste sich alles so ganz mühsam zusammenstückeln und zusammensuchen. Und stellenweise tauchten darin auch noch Personen auf, bei denen man sich erstmal fragte, was haben die denn bitte mit dieser Ärztin jetzt zu tun? Und bis man dann irgendwann rausgefunden hat, ja, das waren jetzt Leute aus dem Umfeld ihres Mannes, also das waren Malermeister bei der PGH Erfurt Nord. PGH steht hier für die Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Das war so eine Art Alternative zu den privaten Firmen. Und das hat man wahrscheinlich wegen ein paar besonderen Vorfällen, hat man diese Leute dann überprüfen lassen. Aber bis man das überhaupt erstmal herausgefunden hatte, da verging erstmal eine gefühlte Ewigkeit.
Am besten, wir gehen mal so Schritt für Schritt vor. Wann hat denn die Zusammenarbeit von Anna Winter, wie ihr Deckname ist, mit dem Ministerium für Staatssicherheit begonnen?
Tja, das ist schon der erste Knackpunkt an der ganzen Sache. Also offiziell steht irgendwie in der Akte irgendwo, dass sie im März 86 als IMK geworben ist, wurde. Aber es gibt auch Hinweise, dass die Zusammenarbeit schon 1983 begonnen haben könnte bzw. hat. Zum Beispiel gibt es Belege über Mietzahlungen an sie, also Pauschalen für die Nutzung der Wohnung als KW, so jetzt erstmal gar nicht ungewöhnlich. Aber da gab es jetzt halt schon für 1984 und 85 schon solche Belege. Und hier bei der Akte, das ist schon das erste Kuriose, da reden wir jetzt hier nicht über Kleinstbeträge. Also normalerweise bekam ja ein IMK so 10, 15, manchmal auch mal 25 Mark im Monat. Aber die Anna Winter, die hat 1000 Mark pro Jahr erhalten. Und das offenbar regelmäßig. Also auch für das erste Halbjahr 1989 finden sich schon Zahlungen im Wert von 500 Mark für das erste Halbjahr. Also, und das nochmal, das ist völlig außerhalb jeder Norm. So etwas habe ich in keiner anderen Akte jemals irgendwie in der Art und Weise gesehen.
Ja, 1000 Mark im Jahr, selbst in Ostmark, das ist ja schon eine große Summe Geld. Dafür konnte man sich damals ja auch einiges leisten, oder?
Absolut. Wie viel Kaffee man sich davon kaufen könnte. Und genau da wurde ich aber auch stutzig. Und dann findet man irgendwann den nächsten kuriosen Punkt. Die Ehefrau eines MFS-Mitarbeiters aus der Abteilung 7 anscheinend war bei der Anna Winter als Krankenschwester eingestellt. Und spätestens da wird klar, da wurden irgendwie persönliche Beziehungen gepflegt mit reichlich Vitamin B, wie man so schön sagt.
Das klingt tatsächlich schon ziemlich verdächtig. Aber erzähl mal weiter, wie sah denn dann der ganze Vorgang konkret aus?
Also die Anna Winter hatte zunächst erstmal zwei Wohnungen in Erfurt. Einmal ihre Hauptwohnung, die war in der Kronenburggasse. Und daneben hatte sie noch eine Nebenwohnung in der Vilniuser Straße. Das war ein Punkthochhaus in Erfurt Nord. Und diese Nebenwohnung, die wurde wohl von 1983 bis Mitte so 1985 als KW genutzt. Danach brach aber der Kontakt zu IMK offenbar ab. Zumindest finden sich erstmal keine weiteren Dokumente zu dieser Zeit. Und erst 1986 wurde wohl der Kontakt wieder aufgenommen. Aber ich vermute mal einfach, so schlecht wie die Akte geführt war, dass in der Zwischenzeit das MFS das Wohnumfeld in der Kronenburggasse aufgeklärt hat.
Wir haben in der letzten Folge auch über den Wohnungsmarkt und ja die knappen Wohnungen gesprochen in Erfurt. Und jetzt hast du gerade berichtet, dass Anna Winter zwei Wohnungen in Erfurt hatte. Das ist ja schon recht ungewöhnlich.
Schon, aber bei ihrer beruflichen Stellung noch irgendwie erklärbar. Sie war ja seit 1972 als zivile Ärztin bei der Volkspolizei in Erfurt beschäftigt. Parteimitglied, aktiv im FDGB, dem DSF und ab 1979 auch beim DRK, dem Deutschen Roten Kreuz, aktiv. Letzteres wurde sogar dann auch als Legende genutzt. Die Treffen in der KW sollten angeblich Besprechungen des Roten Kreuzes sein.
Gut. Wie ging es dann 1986 weiter?
Ja, 1986 wurde dann offenbar die Wohnung dann in der Kronburggasse als neue KW genutzt. Interessant ist dabei, zu der Zeit lebte die Anna Winter mit ihrem Mann meist in Tüttleben bei Gotha. Sie waren eigentlich immer nur mittwochs und donnerstags in Erfurt und in der Wohnung in der Kronenburggasse. Und die restliche Zeit verbrachten sie wohl in ihrem eigenen Haus dort, zu dem sie immer mit ihrem Wartburg pendelten.
Was hat jetzt die Akte für dich so besonders gemacht, außer eben diese schlechte, lückenhafte Führung?
Ja, jetzt wird's eigentlich erst spannend. Es gab irgendwie im gesamten Umfeld von der Anna Winter immer wieder komische Vorfälle, nenne ich es mal. Zum Beispiel, ja, der Mann von der Anna Winter. Also der war offiziell eigentlich gar nicht eingebunden in diese MFS-Tätigkeit, in diese Spionagetätigkeit. Und der hat aber anscheinend, ohne es zu wissen, die konspirative Wohnung, also auch seine Wohnung irgendwie, da quasi mitgenutzt. Und zwar, sagen wir es mal, für private Zwecke. Also es gibt Hinweise in der Akte, dass er dort also Affären hatte, also auch außerhalb von Mittwochs und Donnerstags sich in der Wohnung aufhielt und quasi die konspirative Wohnung des MFS als Liebesnest missbrauchte. Das war natürlich nicht im Sinne des MFS, wurde aber wohl stillschweigend irgendwie so erstmal toleriert und solange die eigentliche Nutzung nicht gefährdet war. Es gab dann auch irgendwann in der Akte zu den Hinweis, ob man überlegt, den Mann noch einzubeziehen. Aber ob das jetzt wirklich stattfand, das konnte ich jetzt der Akte nicht entnehmen.
Das klingt ja schon so ein bisschen nach einem Nebenschauplatz oder erinnert so ein bisschen an das Skript einer Soap Opera. Aber da war doch sicherlich noch mehr, oder?
Ja, da war zum Beispiel noch so ein Vorfall mit dem Mann, da war er jetzt eher unbeteiligt. Jedenfalls gab es bei der Anna Winter so einen ehemaligen Chefarzt der Volkspolizei und der hat wohl einen Ausreiseantrag gestellt. Und über den Mann von der Anna Winter, da hat dieser ehemalige Chefarzt nun Kontakt gesucht und der Mann von ihr sollte die Anna Winter nun bitten, ihren Vorgesetzten nachzufragen, wie es denn um seinen Ausreiseantrag steht. Und das wirkte alles schon auch in den Berichten ganz komisch und das MFS, also das Ministerium für Staatssicherheit, das merkte irgendwie selber schon in den Berichten an, dass diese Kontaktaufnahme irgendwie so keine klare Zielstellung erkennen ließ und auch wirklich so ganz komisch ist, also warum er jetzt nicht selber zu der Anna Winter gegangen ist, sondern zur Arbeitsstelle des Mannes von ihr, wirklich ein bisschen komisch. Aber das blieb alles natürlich irgendwie auch nicht so richtig folgenlos. Dieser ehemalige Chefarzt, der wurde dann später tatsächlich im selben Jahr noch bei einem versuchten Grenzübertritt verhaftet und saß dann noch eine Haftstrafe ab. Und dazu kommt dann noch, dass er einer der bekannten Ausreisedemonstranten von 1988 in Erfurt war. Zu der Zeit gab es nämlich auch schon wöchentlich immer wieder Demonstrationen, die führten dann vom Erfurter Rathaus bis zum Domplatz meistens, wo dann einige Menschen auf ihr Recht zur Ausreise eingestanden sind und dafür so schon so Art demonstrierten. Und das waren jetzt gar nicht so viele, so um die 10 Leute meistens. Aber das MFS hat die natürlich beobachten lassen, beziehungsweise wurden die in den meisten Fällen schon vorher beobachtet, wie das der Fall des ehemaligen Chefarztes beweist.
Also ein Chefarzt bei der Volkspolizei, der fliehen will, das hat ja dann tatsächlich auch schon ein bisschen Krimi-Potenzial.
Ja, und es geht noch weiter. Auch die Anna Winter selbst, die war keine unauffällige Figur. Definitiv kein Kind von Traurigkeit, wie man so umgangssprachlich sagen würde. In mehreren Berichten über sie wird deutlich, dass sie ihre ärztliche Stellung missbraucht hatte. Also zum einen hatte sie auch wirklich immer ein angespanntes Verhältnis, auch teilweise zum Kollegium. Aber insbesondere gegenüber den Patienten war sie wirklich meistens gar nicht so seriös. Da ist mehr als einmal die Rede davon, dass sie gerade männliche Patienten unnötig in klein ließ und sich ihnen so sexuell näherte. Also wirklich grenzwertige Dinge, die man jetzt nicht von einer seriösen Ärztin erwarten würde. Da stand dann wirklich sprichwörtlich so drin, sie haben einen Husten. Ja, dann entkleiden sie sich erstmal komplett. Und das wirft ein wirklich sehr zwielichtiges Licht auf sie und trotzdem arbeitete das MFS weiterhin mit ihr zusammen.
Also da werden tatsächlich jetzt auch so Grenzen überschritten, was auch dann nicht mehr so lustig ist oder wo man dann halt irgendwie auch nicht mehr drüber schmunzeln kann. Aber das war immer noch nicht das Ende oder beziehungsweise ein Punkt, wo das MFS dann gesagt hat, stopp, bis hier und nicht weiter, oder?
Nein, der krönende Abschluss dieser ohnehin schon echt kuriosen Akte kam dann im Frühjahr 1989 und zwar mit einer nächtlichen Trunkenheitsfahrt, die wirklich nochmal alles toppte. Zu dem Zeitpunkt war Anna Winter bereits geschieden. Also ja, überraschend, und hatte einen neuen Partner, einen Mitarbeiter der SED-Kreisleitung Gotha, Abteilung Wirtschaft. Der Haken an der Sache, der Mann war noch verheiratet, hatte Kinder und seine Familie wusste offenbar nichts von der Affäre. Und es gab dann in diesem Frühjahr einen Abend, da waren die Anna Winter mit ihrem neuen Freund zusammen in einer Kneipe. Und es kam wohl zum Streit, sie trennten sich irgendwie kurzzeitig, aber später holte dann Anna Winter ihn doch wieder ab und sie versöhnten sich. Und dann passierte es irgendwie, sie ließ dann mitten in der Nacht den Mann ihren Wartburg fahren, obwohl er stark alkoholisiert war. Und es kam, wie es kommen musste. Die Volkspolizei hielt das Fahrzeug an, ein Alkoholtest folgte und es stellte sich schnell heraus, ja, der Fahrer war komplett fahruntüchtig. Beide wurden auf die Wache gebracht und der Fall hatte dann noch wirklich weitreichende Folgen. Für ihren Freund war es wirklich das berufliche Aus. Es war nicht seine erste Trunkenheitsfahrt und nun als Funktionär der SED-Kreisleitung war das Maß voll. Er verlor seine Stellung und die Ehe galt anscheinend danach wohl auch als ernsthaft belastet, wenn nicht sogar gescheitert. Und die Anna Winter, für sie hatte das ebenfalls Konsequenzen. Sie war ja nicht irgendwer, sondern mittlerweile auch aufgestiegen zur stellvertretenden Chefärztin in einer Einrichtung der Volkspolizei mit einem gewissen moralischen und fachlichen Anspruch. Dass sie als Ärztin nun eine Trunkenheitsfahrt nicht nur tolerierte, sondern auch aktiv ermöglichte, indem sie den betrunkenen Mann an Steuer ihres eigenen PKWs ließ, das wog natürlich schwer. Intern wurde sie mehrfach vorgeladen, musste sich schriftlich äußern, es wurden Disziplinarverfahren eingeleitet, der Fall wurde auch im Kollegium diskutiert, es war ein richtiges Thema, auch weil es eben nicht nur ein privater Fehltritt war, sondern die Außendarstellung einer leitenden Mitarbeiterin betraf. Und dann letztendlich im Sommer 89, da zog das MFS schließlich einen Schlussstrich. Offiziell hieß es, dass sich Anna Winter nun dauerhaft in ihrer Wohnung wieder in der Kronenburggasse aufhielte, seit der Scheidung auch wieder jetzt alleine und man deshalb die Zusammenarbeit beendete. War ganz ehrlich, es spricht vieles dafür, dass das Maß hier einfach voll war. Selbst für das MFS war das, was sich da rund um die Anna Winter abspielte, irgendwann einfach zu viel, denke ich.
Das klingt auf jeden Fall nach einem filmreifen Skript oder nach einem Skript für eine Netflix-Serie, aber es ist echt, es ist historisch belegt und es zeigt vielleicht aber eben auch, dass das Ministerium für Staatssicherheit, auch wenn es versucht hat, alle möglichen Fäden zusammenzuführen und maximale Kontrolle auszuüben war, nicht vor menschlichem Chaos gefeilt war.
Ganz genau. Und die Akte Anna Winter, das ist ein besonderes Kuriosum. Ein Mix aus Macht, Intrigen, Heimlichkeit und einem ganz eigenen Maß an Unprofessionalität des MFS, was ich so auch wirklich nicht nochmal woanders gesehen habe.
Wir haben quasi eine Ärztin, die ihre Stellung ausnutzt, ihr Ehemann, der sie betrügt in der Wohnung, die eigentlich für konspirative Überwachung genutzt wird oder konspirative Treffen. Dann gibt es noch einen Chefarztkollegen, der dann auch noch ins Gefängnis kommt. Das ist schon jede Menge Sachen, die hier in diesem Fall zusammenkommen. Aber du hast noch mehr Fälle mitgebracht. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, inwiefern sich dieser Fall noch in irgendeiner Form toppen lässt. Du hast eben von einer Lehrerin erzählt, die, oder gar nicht eben, sondern das hast du in der letzten Sendung erzählt, einer Lehrerin, die auch als inoffizieller Mitarbeiter auf der Leipziger Messe tätig war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das war die IM, beziehungsweise später IMK mit dem Decknamen Sandra. Auch eine besondere Person, ob sich jetzt der Fall von vorhin jetzt nochmal toppen lässt, ist weiß ich jetzt nicht. Aber auch hier, als ich die Akte gelesen habe, dachte ich im ersten Moment eigentlich erstmal nur, gut, dass ich solche Lehrerinnen nicht persönlich begegnet bin.
Okay, das lässt erstmal aufhorchen. Was macht denn Sandra so speziell?
Sandra war ursprünglich eigentlich GMS, also gesellschaftliche Mitarbeiterin für Sicherheit. Das war sozusagen so eine Art Vorstufe zum regulären IM. Und das war 1976. Da war sie bereits Grundschullehrerin in Erfurt, unterrichtete unter anderem auch den Heimatkundeunterricht. Also gerade das Fach, in dem den Kindern das sozialistische Weltbild vermittelt werden sollte. Also es war stark propagandistisch geprägt.
Also man würde sagen, eine überzeugte, gefestigte DDR-Bürgerin.
Naja, das ist eben die Frage. Ich habe da meine Zweifel daran. Also kommen wir nochmal zu 1976 zurück. Sie war da 35 Jahre alt, dreifache Mutter, geschieden, hatte einen Vollzeitjob und nun wurde sie trotzdem nebenbei noch für das MFS tätig. Und übrigens, ihr Ex-Mann war früher selbst einmal IM, vermutlich während seiner Armeezeit, das hat sie erfahren, aufgrund wohl der Schwarzhaftigkeit ihres Ex-Mannes.
Mal wieder sind so ein bisschen die Zufälle. Wie ist denn dann aber Sandra letztlich in das Visier bzw. das Netz vom Ministerium für Staatssicherheit gezogen worden?
Ja, das wird in der Akte auch nicht ganz so klar, vermutlich über den Ex-Mann. Also genauer geht das hier auch wirklich nicht hervor. Jedenfalls wurde sie dann dem FIM Karl Braun, auch Deckname Karl Braun, unterstellt. FIM heißt Führungs-IM und das waren IM, die andere IM anführten, Koordination übernahmen, Treffen in konspirativen Wohnungen organisierten und ihrerseits wieder Kontakt zu den MFS-Offizieren hielten. Quasi waren das so Art freiberufliche Agenten, nur halt mit einer Aufwandsentschädigung und keinem Vollzeitgehalt.
Okay, jetzt ging es quasi um ihren Ex-Mann. Wie wurde dann jetzt aber Sandra letztlich als IM eingesetzt?
Ja, sie war gar nicht so ein einfacher IM, sondern sie war eine Art Romeo-Agentin. Solche IM oder auch GMS konnten das sein. Gab es wirklich, da gibt es ja auch schon stellenweise auch mal in den Medien, gab es da mal Berichte früher davon. Romeo-Agenten, das waren Männer, aber auch Frauen, und die wurden gezielt auf Personen eingesetzt mit dem Ziel, belastende Beweise zu generieren. Also dass im Anschluss dann die Person erpresst werden konnte vom MFS mit diesen Informationen über dann diese Affären. Und Sandra war halt solch eine Romeo-Agentin. Und anfangs setzte man sie gezielt im Erfurter Nachtleben ein, in Bars und Kneipen. Und laut MFS galt sie nämlich als sehr eloquent, attraktiv, intelligent und extrovertiert. Also genau der Typ Frau, den man jetzt für solche Aufgaben suchte. Ja, und das führte dann sogar so weit, dass sie 1978 dann zur Leipziger Messe geschickt worden ist, um sich an den irakischen Journalisten Said al-Saadi heranzumachen. Der war insgeheim laut MFS eigentlich ein Spion, der ein Netzwerk aus irakischen IM in der DDR führte. Allerdings angeblich laut MFS wohl nicht gegen sozialistische Länder, sondern eher gegen den Westen wohlgerichtet.
Jetzt sind wir wieder bei so einem Spionage-Thriller angelangt. Hat es denn letztlich zwischen diesem Journalisten und der Sandra gefunkt?
Ja, offenbar nicht so ganz. Sie kamen sich wohl auf der Messe wohl wirklich näher, aber danach blieb es nur bei einem lockeren Briefkontakt, der dann aber letztendlich schnell abbrach. Und auch ihre GMS-Tätigkeit, die endete dann Ende 1980. Sie wollte auch von sich aus aufhören, gab an, dass sie einen neuen Partner habe, unter einem Hüftlein leide und beruflich stark belastet ist. Und ihr FIM, also ihr Führungs-IM, war sowieso das ganze Jahr wohl schon unzufrieden mit ihren Leistungen. Also wurde sie archiviert. Und schon damals gab es Zweifel an ihrer Loyalität. Sie äußerte nämlich auch damals schon wohl offen Kritik am rückläufigen Warenangebot in der DDR und betonte dabei wohl ausdrücklich, dass sie das aus eigener Beobachtung festgestellt hatte und ohne westliche Medienbeeinflussung, wie es in der Akte wohl hieß.
Das waren ja jetzt aber Tätigkeiten von ihr, wo sie ja als so, wie du es ja gerade gesagt hast, Romeo-Agentin galt und quasi Kontakt zu diesem Journalisten zum Beispiel herstellen sollte aus dem Irak. Aber wir sprechen ja eigentlich über Akten und inoffizielle Mitarbeiter, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen, also IMK. Wie ist sie denn, oder ist sie überhaupt dann IMK auch geworden, wenn da schon erste Zweifel aufgekommen sind?
Ja, irgendwie schon. Das zog sich aber noch ein bisschen hin. So bis 1984, 1985. Da traf sie dann nämlich zufällig ihren früheren FIM-Führungs-IM auf der Straße wieder. Und da erinnerte sie sich plötzlich daran, dass sie früher ja auch in zwei dieser konspirativen Wohnungen getroffen worden ist. Und ihre Tochter war wohl gerade ausgezogen und dadurch hatte sie ein freies Zimmer frei. Und das war auch noch eins dieser separaten Zimmer von einer Wohnung. Und bevor nun das Wohnungsamt ihr da jemanden reinsetzte, bot sie halt anscheinend das Zimmer lieber dem MFS an, für nur 40 Mark im Monat plus 10 Mark Reinigungspauschale.
Das klingt jetzt tatsächlich jetzt nicht nach Loyalität oder einer starken Überzeugung, sondern einfach nach einem gesunden Geschäftssinn, würde ich sagen.
Ja, das dachte ich mir irgendwie auch sofort. Sie wollte vermutlich einfach vermeiden, dass sie ihre große Wohnung teilen oder sogar tauschen musste. Das kam ja durchaus schon mal vor. Bemerkenswert ist es aber auch, dass sie als eine der wenigen Personen, beziehungsweise ist es, glaube ich, wenn ich so nachdenke, die einzige Person ist, die von sich aus eine KW angeboten, also die Nutzung ihrer Wohnung als konspirative Wohnung angeboten hat. Und das auch, ich hatte es ja vorhin oder mehrfach schon mal erwähnt, dass wirklich zu hohen Konditionen, also die 40 Mark und die 10 Mark Reinigungspauschale, das war schon echt nicht wenig. Also Geschäftssinn und Hang zum Eigennutz, das hatte sie also definitiv.
Und wurde dann die KW auch letztlich eingerichtet, also die konspirative Wohnung?
Ja, aber das dauerte. Das Zimmer musste erst renoviert werden. Es war ja ein Altbaum am Fischersand in Erfurt und das MFS zahlte ihr sogar am Anfang vorab schon 300 Mark, damit sie das Zimmer bis zur Fertigstellung nicht anderweitig vermietete. Und die eigentliche Nutzung begann aber erst im November 1987 und da war Sandra schon gar nicht mehr in Erfurt.
Okay, und das geht wie?
Ja, sie hatte schon eigentlich seit 1984 Umzugspläne, erst innerhalb Erfurts, daraus wurde dann aber zunächst nichts, deswegen hat sie das dann auch mit der konspirativen Wohnung dann weiterverfolgt. Aber im Sommer 87, da war es dann soweit, da konnte sie dann mit ihren neuen Lebensgefährten nach Arnstadt ziehen und hat dort wahrscheinlich auch ihren neuen Lebensmittelpunkt aufgebaut. Und mit dem Umzug wurde dann die Akte Sandra auch geschlossen und eine neue IMK-Akte mit dem Decknamen Rubin eröffnet. Und die neuen Mieter der Wohnung, die wussten aber von der konspirativen Wohnung eigentlich gar nichts. Es ist eins dieser wenigen Fälle, wo das angemietete Zimmer, also von dem Hauptmieter, wo die Hauptmieter das wirklich nichts wissen, dass das von MFS genutzt worden ist.
Wir haben ja aber in den letzten Folgen auch festgestellt, dass das Ministerium für Staatssicherheit durchaus auch kreative Lösungen für solche Probleme gefunden hat. Da wurde doch bestimmt wieder eine ganz besondere Legende darum gestrickt, oder?
Schon. Offiziell wohnte bzw. arbeitete da eher ein Journalist des IPZ Berlin, des Internationalen Pressezentrums, der ab und an halt auch mal im Bezirk Erfurt unterwegs war. Und die Legende ging irgendwie so, dass er auch mit der Pressestelle des Rates des Bezirks Erfurt sich abstimmte oder beziehungsweise auch für die arbeitete und von Zeit zu Zeit hier Recherchen durchführte oder auch Interviews durchführte. Aber die Nachbarn, die fanden das wohl anscheinend eher so ein bisschen verdächtig. Wahrscheinlich, weil das Zimmer so lange leer stand. Die Wohnraumzuweisung, die erfolgte ja schon im Februar 87. Davor stand dieses separate Zimmer anscheinend auch schon mindestens 85, 86 frei. Und die eigentliche Nutzung der KW nach diesen ganzen Umbaumaßnahmen, die erfolgte erst im November 87. Und wenn so lange Wohnraum ungenutzt war, ja, da konnten manche Nachbarn schon mal irgendwie stutzig werden. Bei einer Überprüfung der Legende durch einen MFS-Offizier im 1989, da gab der sich im Wohnumfeld dann im Fischersand als offiziell so als Polizist aus, der dann zu diesem Mieter, der da eigentlich in dieser Wohnung dann wohnen sollte, Nachfragen anstellte. Und da gab es dann von den Nachbarn so Aussagen wie, ja, wir sehen den alle 10 Tage mal, Briefkasten leeren, dann ist er wieder weg. Ja, das war jetzt noch nicht ganz so tragisch, aber als dieser Offizier dann aber die eigentlichen Hauptmieter der Wohnung dann befragte, da gab es dann so auf die Nachfrage, also der MFS-Offizier fragte dann so nach, ob die denn so asoziales Verhalten irgendwie bei dem Mieter vermuteten. Und da meinten die dann so, nein, eher das Gegenteil und sahen sich dabei wohl ganz bedeutungsvoll an.
Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen mysteriös, aber das reicht dem Ministerium für Staatssicherheit als Verdacht?
Ja, das hat ihnen wirklich schon ausgereicht, dann in diesem Fall als Verdacht. Und man ging dann hier wirklich von einer Dekonspiration aus. Aber da die IM, die dort getroffen wurden, die wurden ohnehin irgendwie bald abgeschrieben. Oder die 1-2, die hatten dann irgendwie auch recht schnell noch andere Treffmöglichkeiten. Und da wurde dann die konspirative Wohnung wirklich recht schnell dann Mitte 89 dann aufgegeben.
Okay, die Wohnung wurde aufgegeben, aber was ist mit Sandra passiert? War denn sie auch dann ungeeignet?
Ja, kommen wir eigentlich mal zum Hauptpunkt, eigentlich nochmal zurück zu der Sandra. Also es gibt deutliche Hinweise in den Berichten so von 1986 über sie und ihre Tätigkeit als Lehrerin, die mehrfach stark kritisiert worden ist. Sie soll wohl Schülerinnen und Schüler angeschrien, im Klassenraum eingesperrt, geschlagen und öffentlich gedemütigt haben. Im Unterricht soll sie sich auch geschminkt haben, Im Kollegium war sie auch wirklich nicht sonderlich beliebt. Beschwerden von Eltern, Gesprächen mit der Schulleitung, alles brachte wohl nichts. Und sie galt als arrogant, uninteressiert an der Arbeit mit den Kindern und wohl nur aus Karrieregründen Mitglied der SED. Laut Berichten hatten es auch wirklich ihre Kinder anscheinend auch sehr schwer unter ihr. Und selbst ihr soziales Verhalten war irgendwie fragwürdig. So bei Spendenaktionen in der Schule gab sie an, sie habe schon im Wohnumfeld gespendet. Und im Wohnumfeld sagte sie dann, dass sie schon in der Schule gespendet habe. Ja, kurzum, sie wusste, wie man sich durchs System schlängelte. Aber überzeugte Sozialistin, das war sie, glaube ich, wirklich nicht.
Naja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht geeignet, um Sachen verborgen zu halten, wenn sie selber auch schon so ein bisschen verdächtig und widersprüchlich ist. Aber das hat das Ministerium für Staatssicherheit nicht daran gehindert, trotzdem mit ihr zusammenzuarbeiten, oder?
Ja, die ganzen Berichte und Vorfälle, das hat mich jetzt auch überrascht, dass das jetzt gar kein so großer Hindernis war. Normalerweise achtete das MfS ja stark auf diese persönliche Eignung und Seriosität. Klar, es gab immer mal so gewisse Ausnahmen, aber sowas Starkes wie hier eher wirklich nicht. Aber vielleicht war es hier jetzt nochmal diese Vertrautheit aus ihrer Zeit, wo sie selber Spionin war. Sie war immerhin anscheinend verschwiegen und das war für das MfS letztendlich anscheinend wohl das wichtigste Kriterium hier an der ganzen Sache.
Also eine IMK mit einem pädagogischen Hintergrund, auch einer ein bisschen dubiosen Berufspraxis, zwielichtiger Motivation und am Ende doch auch Teil des MfS-Netzes. Irgendwie auch ein bisschen, ja, unglaublich, wie viel Widersprüchlichkeiten da in einer einzigen Person auch zusammenkommen und auch zusammenstecken können.
Ja, und trotzdem wurde sie aufgenommen, weil sie wusste, wie man sich nützlich macht und weil, ja, Systeme brauchen irgendwie solche Leute anscheinend irgendwie immer. Also gibt irgendwie überall solche Leute, die sich irgendwie so durchschlängeln.
Und neben diesen Fällen von Leuten, die sich immer irgendwie so durchschlängeln, gibt es ja auch Fälle, die einem nochmal zeigen, wie sehr auf der einen Seite Kontrolle und auf der anderen Seite aber auch persönliches Schicksal miteinander verknüpft waren, wo es eben nicht nur um Akten oder Decknamen geht, sondern eben ja um Menschen mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Druck, dem sie halt irgendwann eben nicht mehr standhalten konnten. Du hast da ja eine Geschichte mitgebracht, Marian, die mir besonders hängen geblieben ist. Du hast schon ein bisschen im Vorgespräch davon auch erzählt. Rund um eine Sportgaststätte im Erfurter Norden. Was war da denn los? Warum sollte das Ministerium für Staatssicherheit denn ausgerechnet in einer Gaststätte eine konspirative Wohnung einrichten? Da ist doch ständig irgendwie Betrieb. Wie soll man sich denn da ungestört treffen können?
Ja, das klingt auf den ersten Blick erstmal unlogisch, aber das kam durchaus mal vor. Also jetzt nicht in der breiten Masse, aber dass mal so eine Gaststätte auch mal als konspirative Wohnung genutzt worden ist, gab es schon mal. Und die konspirative Wohnung sollte hier in diesen Fällen ja natürlich nicht im Gastraum selbst eingerichtet werden, aber viele dieser Gaststätten hatten zusätzliche Räume für Vereinsfeiern, Betriebsversammlungen, Familienfesten. Und gerade weil dort ja ständig Publikum verkehrte, konnte man dort auch leichter das Gebäude betreten und es fiel einfach nicht auf, wenn da irgendwie so ein, zwei Mal andere Leute dann mal dort ein- und ausgingen. Und hier handelt es sich jetzt bei dem Fall um das Sportzentrum Ried im Erfurter Norden. Das war so ein Fall, eine große Anlage mit Kegelbahn, mehreren Gasträumen, extra Veranstaltungsräumen und Gästezimmern. Betrieben wurde sie dann ab Januar 89 von einem neuen Pächterpaar, die beide so um die 40 Jahre alt waren.
Und das Ministerium für Staatssicherheit, das hat dann direkt angeklopft und gefragt, ob man da eben nicht vielleicht ein paar konspirative Treffen einrichten könnte oder wie?
Ja, so ähnlich. Also das MfS hat eigentlich schon im März 1988 eine sogenannte Vorlaufakte angelegt. Also eine Akte, in der erstmal geprüft worden ist, ob der Ort und die Person für eine konspirative Wohnung geeignet ist. Damals noch auf den vorhergehenden Objektleiter, aber der hat dann gegen Ende 1988 wegen persönlicher Differenzen mit dem Vorsitzenden des dort ansässigen Sportvereins und auch wegen der Aussicht auf einen besseren Job gekündigt.
Sowas passiert ja immer wieder, gerade in Vereinen. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht weiter ungewöhnlich.
Nein, und jedenfalls übernahm dann auch 1989 das relativ junge Paar dann die Leitung. Und schon am 2. Februar wurde dann ein erstes Gespräch geführt. Aber nicht mit dem eigentlichen Objektleiter, dem Mann, sondern mit seiner Lebensgefährtin, die gleichzeitig auch seine Stellvertreterin war.
Mhm. Und wo war jetzt der Mann? Der war gerade unterwegs und hat, ja weiß ich nicht, Bierfässer geschleppt oder was?
Nein, viel schlimmer. Der lag zu der Zeit mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Er hatte sich wohl auf der Treppe bei einem Sturz verletzt. Jedenfalls die Lebensgefährtin berichtet relativ offen, dass sie mit der Gaststätte wohl einen echt schwierigen Start hätten. Unsolide Übergabe vom Vorgänger, viel Chaos. Aber sie wollten die Herausforderung annehmen und das Beste auch daraus machen. Und das MFS hat sich auch hier, was ein bisschen ungewöhnlich war, anscheinend recht schnell und offen als das MFS auch ausgegeben. Und die Lebensgefährtin zeigte sich auch anscheinend sehr offen gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit. Und ihr wurde dann auch erklärt, dass man wohl mit allen bisherigen Objektleitern gut zusammengearbeitet hätte und dass es in einem Haus wie diesen um sicherheitspolitisch relevante Vorgänge geht. Also, dass man dort auch Besucher aus Kombinaten, Partei und Staat auch mal empfing und manchmal sogar aus dem Ausland. Ich denke, so ein bisschen wird er das MFS auch übertrieben haben. Zum Beispiel, ich hatte dann extra nochmal nachgeschaut, weil ich es nicht so richtig glauben konnte, aber zum Beispiel gibt es gar keine vorhergehende Nutzung dieser Sportgaststätte. Also wir haben da keine KW-Akte dazu gefunden.
Aber wenn man das jetzt halt eben so aufzählt, ne, es kommen halt eben auch wichtige Leute, auch aus dem Ausland, dann klingt es ja fast so ein bisschen, als wäre dann eben diese Zusammenarbeit, gerade weil sie ja vorher auch schon angeblich stattgefunden hat, dann ein ganz einfacher Teil des Jobs als Betreiberin dieser Gaststätte.
Ja, das klang hier definitiv schon so danach, dass das Auswahl des Personals, Absicherung der Räumlichkeiten, organisatorische Fragen, da wollte das Ministerium für Staatssicherheit hier anscheinend wohl irgendwie so ein bisschen mitreden. Und für all das war dann diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wohl mit den Objektleitern gewünscht. Und die Frau hatte da anscheinend wohl erstmal keine Einwände, wollte das aber natürlich auch erstmal mit ihren Lebensgefährten besprechen. Und ein weiteres Gespräch wurde dann eigentlich für Ende Februar bzw. Anfang März angesetzt, wenn er dann wieder gesund wäre.
Um da dann alles Weitere zu besprechen, oder wie?
Genau, um da dann eigentlich alles Weitere zu besprechen, aber dazu kam es erstmal dann gar nicht. In der Akte finden sich dann erstmal so Berichte über die Vergangenheit des Mannes, des Objektleiters, und die werfen irgendwie schon ein anderes Licht einfach auf diese ganze Sache.
War denn der Mann vorher schon mal mit dem MFS in Berührung?
Ja, und zwar schon in seinen Jugendjahren 1965. Da war er gerade mal 16 Jahre alt und da wurde er in Sachsen im Grenzgebiet bei Oelsnitz festgenommen, weil er offenbar versucht hatte, unerlaubt die DDR zu verlassen. Und im Verhör sagte er damals, er sei so versetzungsgefährdet gewesen in der 11. Klasse, habe Probleme in der Schule gehabt und sei auch von den Westmedien sozusagen negativ beeinflusst worden. Und kurz entschlossen habe er sich dann wohl aufgemacht zu Fuß über die Grenze. Und offenbar kam er anscheinend wohl mit einem blauen Auge davon. Zumindest habe ich jetzt in der Akte nichts von einer Haftstrafe gefunden.
Das ist ja schon ein bisschen auffällig, oder?
Ja, das war schon echt auffällig. Und er wurde danach anscheinend auch die nächsten Jahre wohl stellenweise auch so ein bisschen überwacht. Da gibt es dann zum Beispiel einen Bericht von einem IM mit dem Decknamen Bernd Erich von 1970. Und der war wohl im direkten Umfeld damals von dem Mann, dem Objektleiter, und konnte mit dem wohl recht vertrauensvoll reden. Da war dann von enttäuschten Studienbewerbungen die Rede und auch von Paketen aus dem Westen, also aus dem Ausland, die wohl nicht ankamen. Er war wohl leidenschaftlicher Musikfan und bestellte auch öfter Schallplatten. Und er erzählte auch von seiner grundsätzlichen Haltung zu der DDR. Und da sagte er wohl sowas wie sinngemäß wie, ja, dass ihm die im Gesetz garantierten Freiheiten in der DDR ja gar nicht gewährt wären. Und auch über seinen früheren Fluchtversuch sprach er wohl mit diesem IM und sagte, dass er das nicht nochmal wiederholen würde. Einmal hätte ihm das definitiv gereicht. Vielleicht gab es da auch nochmal andere Vorfälle, dann die jetzt nicht in der Akte irgendwie zu finden waren. Also es hatte auf alle Fälle den Anschein, dass das MFS ihn zumindest in den Jahren nach seinem Fluchtversuch überwachen ließ. Aus den 80er Jahren habe ich dann aber auch wirklich erstmal nichts weiter gefunden.
Was du jetzt aber gerade so alles beschrieben hast, das klingt ja ganz und gar nicht nach einem ja überzeugten DDR-Bürger. Und dennoch wollte das Ministerium für Staatssicherheit ausgerechnet eben dann mit diesem Mann zusammenarbeiten?
Ja, und das ist eigentlich auch auch wirklich merkwürdig an der ganzen Sache. Trotzdem wollte das MFS mit dem zusammenarbeiten, die dachten sich, vielleicht irgendwie auch so Menschen können sich ändern. Es ist ja nun auch recht viele Jahre her gewesen. Aber zu einer richtigen Kontaktaufnahme mit dem Objektleiter kam es dann gar nicht. Denn Ende April 1989 wurde der Vorgang dann einfach vom Ministerium archiviert. Und der Grund ist wirklich recht traurig. Der Objektleiter war dann letztendlich am 31. März verstorben. Laut der Polizei durch Selbstmord und laut Polizeibericht ausgelöst wohl durch schwere Konflikte mit seiner Lebensgefährtin.
Das klingt jetzt wirklich auch nach einem tragischen Ende, aber klingt auch fast ein bisschen ja unlogisch, möchte ich meinen. Da übernimmt man erstmal zusammen eine Gaststätte und ja dann 3 Monate später endet das im Selbstmord aufgrund eines Konflikts mit der Lebensgefährtin.
Ja, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Klar, man kennt ja die Details der Beziehung nicht. Und wie sagt man so schön, unter jedem Dach ein Ach oder so, ne? Aber mit dem Hintergrund, den wir jetzt hier so haben und auch dem Misstrauen des Objektleiters so gegenüber dem Staat und diesen früheren Erlebnissen, ich muss schon wirklich sagen, da halte ich jetzt nicht für undenkbar, dass die Kontaktaufnahme durch das Ministerium ihn vielleicht massiv belastet hatte. Und vielleicht war er auch überzeugt, dass er jetzt wirklich wieder unter Beobachtung steht und dass er auch irgendwie wegen der Zusammenarbeit vielleicht auch gar keine Wahl hat, jetzt so als Objektleiter. Und das MFS hat ja solche Ängste manchmal ja bewusst und manchmal ja auch unbewusst erzeugt. An sowas können Menschen schon zerbrechen.
Umso bitterer, wenn das dann tatsächlich auch der Auslöser war. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass wir uns jetzt gerade in dem Jahr 89 befinden, also kurz eigentlich, bevor die Mauer fällt und sowieso dann auch alles wieder auf den Kopf gestellt wird.
Im Rückblick ist das natürlich nochmal dadurch tragischer. Spätestens ja ab 1988 rumorte es ja schon so wirtschaftlich, politisch, so berichten ja viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, dass da sowas in der Luft lag. Aber dass die Mauer ja nun wirklich fällt, das konnte im Frühjahr 89 noch niemand absehen. Und für manche kam die Veränderung eben zu spät.
Das war jetzt tatsächlich eine sehr bittere Geschichte und ich meine, vielleicht auch kein eindeutiger Fall, wo die Verantwortung klar beim Ministerium für Staatssicherheit liegt, aber eben ein Fall, bei dem man merkt, wie nah eben diese Kontrolle und auch dieser Druck, der da ausgeübt wird, und persönliche Katastrophen beieinander liegen konnten.
Ja, und sie zeigt auch die Vorstellung, dass diese konspirativen Wohnungen einfach nur Räume waren, die greift halt ja auch viel zu kurz. Es waren Räume mit Macht. Dahinter befand sich auch immer ein ganzes Überwachungssystem mit Menschen. Und diese Überwachung hat ja auch immer psychische Spuren bei den Menschen und der Bevölkerung hinterlassen.
Ja, und dass das Ministerium für Staatssicherheit nicht nur die Bevölkerung, also Menschen, sondern eben auch Orte langfristig in den Griff bekommen wollte, das sehen wir jetzt gleich nochmal viel deutlicher in einem anderen Fall, den du uns mitgebracht hast, der uns direkt zu einem Ort im Herzen von Erfurt führt. Denn dort wurde die Technik letztlich zum Spitzel mit Kabel, Kamera und auch einer perfekten Tarnung.
Ja, das war die konspirative Wohnung mit dem Decknamen Achse. Die war auch wirklich was ganz Besonderes, gerade auch wegen ihrer Lage und der technischen Ausstattung und vor allem auch wegen der strategischen Bedeutung. Es ist eine der ganz, ganz, ganz wenigen konspirativen Wohnungen, die tatsächlich technisch so umfassend ausgerüstet waren und eine der wenigen, die auch wirklich zur Observation von Personen und Orten eingesetzt worden ist.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend und unterscheidet sie auch stark von den Wohnungen, die du ja in den letzten Folgen auch so beschrieben hast.
Die unterscheidet sich definitiv von diesen normalen konspirativen Wohnungen. Aber fangen wir mal auch hier von vorne an. Wo befand die sich? Im damaligen und auch heutigen Erfurter Hauptbahnhof. Und ich beschreibe es mal, weil wir hier jetzt keine Bilder zeigen können. Wenn man vom Haupteingang des Bahnhofs Richtung Innenstadt so rausgeht und dann rechts zum kleinen Kreisverkehr, also heutzutage ist da rechts zum kleiner Kreisverkehr, schaut. Und dort war früher eigentlich so eine Art Laderampe. Und im Gebäude dahinter zum Bahnhof sich befinden, da waren dann so kleine Räume, Werkstätten, etwa von einem Schreiner, die alle irgendwie sowas mit der Bahn zu tun hatten, die so an der Bahn angegliedert waren. Und in einem dieser Räume ließ die Abteilung 8 des MFS, also die Abteilung, die für Observation und auch Festnahmen zuständig war, 1983 eine konspirative Wohnung einrichten.
Direkt im Bahnhofsgebäude, da ist natürlich viel Verkehr, aber was sollte denn da direkt beobachtet werden?
Ja, quasi alles, was wichtig war. Zum einen natürlich der Bahnhofsvorplatz. Dann befand sich aber gegenüber des Bahnhofes das Interhotel, der Erfurter Hof. Dann gab es da auch noch einen Taxistand und natürlich der Busplatz. Also es war wirklich die perfekte Lage. Der Raum war eigentlich nur 3x4 Meter groß, aber halt mit dem entscheidenden Vorteil, dass er ein ganz gutes und brauchbares Beobachtungsfenster auf diese Orte halt hatte.
Und ja, sicherlich auch ein guter Ausgangspunkt war, so ein bisschen wie so ein Mini-Überwachungszentrum.
Das war es auch. Die Abdeckung lief über den damaligen Leiter des Bahnhofes. Die Legende lautete, dass das der Arbeitsraum für Sonderaufgaben der Zivilverteidigung war. Das hört sich jetzt hochtrabender an, als es eigentlich war. Die Zivilverteidigung, das war in der DDR eigentlich sowas in der Art wie der Katastrophenschutz. Und dafür haben die sich auch extra natürlich wieder auch hier wieder Ausweise erstellen lassen für die Nutzer dieses Raums halt und natürlich auch ein offizielles Namensschild an der Tür angebracht.
Und so ein Namensschild, das reicht dann als Tarnung?
Das hat anscheinend wirklich ausgereicht. Das MFS war da eigentlich sehr sorgfältig. Es wurden da in der Laufe der Zeit auch mal so Überprüfungen halt dann auch wieder durchgeführt bei diesen Arbeitern, die da auch in dem Gebäude noch tätig waren, und da hat niemand eigentlich so Verdacht geschöpft. Und der Raum wurde dann auch mit Kameras und Fototechnik ausgestattet. Ziel war es, halt eine möglichst unauffällige und zentrale Überwachung zu gewährleisten. Also, dass man jetzt keine auffälligen Personen, wie man das so manchmal aus Spionagefilmen so kennt, mit Ferngläsern auf der Straße so positionieren muss, sondern halt wirklich einen getarnten Stützpunkt hat, und das mitten im Herzen der Stadt von Erfurt.
Getreu dem Motto, das Auffälligste ist das Unauffälligste. Aber du hast ja die ganze Zeit auch gesagt, es ist ja eigentlich nur ein Raum gewesen. Das war's dann auch schon, oder?
Ja, nicht ganz. Später wurden noch so weitere Kameras an anderen Stellen rund um den Bahnhof so angebracht. Und einfach um bessere Blickwinkel dann nochmal auf diese Plätze zu haben. Und weil der Blickwinkel dann auch nochmal aus der benachbarten Schreinerwerkstatt nochmal einen Tick besser war, hat man sich dann sogar im Laufe der Zeit heimlich den Schlüssel von dieser Schreinerwerkstatt besorgt und den Raum dann an den Wochenenden genutzt, wenn der Schreiner natürlich nicht da war, sondern Wochenende hatte. Und natürlich ohne das Wissen des Schreiners.
Aber auch dieses Anbringen von Überwachungskameras, da sind wir irgendwie ja auch in einer Diskussion, die heute noch relevant ist, nämlich irgendwie so Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Nur heute wird es A, öffentlich diskutiert, und B, wenn es stattfindet, gibt es sogar Hinweisschilder.
Exakt. Und wenn du dir überlegst, wer damals in solche Interhotels dann abstieg, das waren ja nun wirklich, hier waren das jetzt wirklich internationale Gäste, Delegationen, Geschäftsleute, dann wird natürlich auch klar, warum das Ministerium hier wirklich das ganz genau überwachen wollte.
Also war das nicht nur, also dieser genaue Blick auf das Hotel war nicht nur schöner Nebeneffekt, sondern auch tatsächlich Absicht?
Ja, es gibt in der Akte eine sehr deutliche Begründung. Ziel war es, die Observationen, und ich zitiere mal so ein bisschen so halbwörtlich, ohne sichtbare Präsenz zu ermöglichen, diskret aus dem Hintergrund zu arbeiten mit dem Einsatz von Technik. Außerdem sollte jederzeit die mobile Beobachtung ausgelöst werden können. ja, also es sollte einfach die perfekte Tarnung bei maximaler Kontrolle gewährleistet werden.
Naja, und das halt auch noch mitten in der Stadt.
Ja, total. Und wenn man sich dann klar macht, von dort aus hatte man ja wirklich einen der großen Verkehrsknotenpunkte von Erfurt im Blick. Die Überwachung lief ja von 1983 bis zum Ende der DDR, also bis zum Winter 1989. Weil die Akte endet einfach, und das ist immer ein klares Zeichen dafür, dass die bis zuletzt aktiv war.
Und wir wissen ja, das wurde ja überwacht und auch dokumentiert, und man kann sich da jetzt vorstellen, dass da jahrelang Menschen beobachtet wurden, gefilmt wurden, überwacht wurden, ja, und halt eben auch deren Bewegungen da ja erfasst wurden.
Ja, wer da aus dem Bahnhof kam, wer sich am Hotel traf, wer in Busse ein- und ausstieg, das alles, das wurde potenziell schon dokumentiert. Man kann das fast schon als eine Art Vorläufer heutiger Handyortung oder so Art GPS-Überwachung sehen. Und es zeigt auch, wie stark das MFS schon damals auf Technik setzte, beziehungsweise wenn sie die entsprechenden Mittel dann nochmal finanziert bekommen haben.
Ja, und heute, da geht man da einfach dran vorbei und ahnt gar nichts von der Geschichte, von diesem kleinen Räumchen da.
Eben, und das wissen ja ganz viele Erfurterinnen und Erfurter heute ja gar nicht und damals ja sowieso nicht.
Ja, irgendwie unheimlich, aber auch hier wieder auch faszinierend, beeindruckend, auch wenn das jetzt erstmal so ein bisschen positiv anmutende Worte sind, aber ja, dann vielleicht erschütternd, wie ausgeklügelt dieses ganze System eigentlich war.
Ja, und das zeigt mal wieder, wie tief die Überwachung der Bevölkerung in der DDR-Gesellschaft auch verankert war. Oft unsichtbar, aber wirklich ständig, in ständiger Präsenz, kann man eigentlich so sagen.
Ja, wenn man das Ganze so ein bisschen hört, dann fragt man sich schon, ne, wie viel öffentliche Kontrolle ist uns heute eigentlich noch bewusst, gerade wenn man jetzt halt eben auch noch, wie die Themen, die wir gerade angesprochen haben, ne, öffentliche Videoüberwachung, aber auch Überwachung und Tracking online, sprich digitale Überwachung, Handynutzung und all diese Fragen, die da so ein bisschen mit aufploppen.
Das ist genau die unbequeme Frage, die solche Rückblicke dann auch aufwerfen. Was wir ja heute so als Sicherheitsmaßnahmen kennen, so, dass öffentliche Orte dann auch mal mit Kameras überwacht werden, so. Klar, da gibt's auch heutzutage Diskussionen und etc. darüber. Und wenn man diese Orte nun nutzen möchte, so als Mensch, dann ist man dem manchmal ja auch ausgeliefert, aber man weiß darum wenigstens. Und das wäre in der DDR ganz eindeutig als staatliche Überwachung eingeordnet worden. Nur eben halt im Verborgenen, ohne das Wissen der Bevölkerung. Und genau hier zeigt sich auch ein wesentlicher Unterschied. In einer Demokratie mit Rechtsstaatlichkeit, da wird die Kontrolle zumindest öffentlich diskutiert und rechtlich auch stellenweise dann auch begrenzt. Und in der DDR war sie einfach Teil einer autoritären Machtausübung und genau deshalb oft so gefährlich und im Verborgenen.
Das war jetzt wieder eine volle Folge mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Wir hatten skrupellose Mitläuferinnen, wir hatten einen tragischen Tod und jetzt zuletzt auch noch technisch perfekte Überwachungsstellen mitten hier in der Stadt. Eins, was sich so bei all diesen Geschichten zeigt, ist, dass diese konspirativen Wohnungen mehr waren als nur konspirative Treffpunkte. Sie waren ja eigentlich auch so ein bisschen Spiegel des gesamten Überwachungssystems.
Ja, und sie waren zugleich auch so Art Grenzräume zwischen Privatraum und Staat, aber halt auch zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Und die Akten, die erzählen halt, das wurde vielleicht jetzt hier in der Folge auch nochmal so ein bisschen deutlich, dahinter sind halt auch immer Personen und die Personen haben ein Leben. Und da gibt's auch immer wieder Geschichten halt um diese Personen. Und gerade das macht es vielleicht auch so spannend. Es zeigt halt auch in den Alltag der DDR so ein Stück weit rein.
Ja, Marian, vielen Dank, dass du uns eben genau diese Geschichten der Menschen jetzt auch mal mitgebracht hast. In der nächsten und auch letzten Folge dieser Reihe blicken wir dann nochmal ganz grundsätzlich zurück, aber eben auch nach vorne. Wir sprechen über die technische Seite der Überwachung. Wir hatten es ja heute auch schon mal angerissen. Aber auch über die Verantwortung der IMK im DDR-System, über Gründe, warum denn auch konspirative Wohnungen aufgegeben wurden und darüber, was denn auch aus ihnen nach 1990 wurde. Also was bleibt denn übrig von einem System, das einst tief in die Wohnung und somit auch in die Leben von den Menschen eingegriffen hat? Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt.
Здравствует мир между народами.
Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will
Patria o muerte.
Shanti, 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 Peace, Peace, Peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Sugar.